IoT Security Podcast. Umfassendes Expertenwissen für Hersteller und Betreiber von IoT Devices und Systemen.
Willkommen zu einer weiteren Folge des IoT Security Podcasts. Mein Name ist Tanja Dahinden, ich bin Content Managerin bei der CyOne Security. Heute steht bei uns das absolute Trendthema der vernetzten Medizintechnik im Fokus, nämlich Remote Patient Monitoring, kurz RPM. Mein heutiger Gesprächspartner ist Reto Amstadt, unser Senior Security Consultant. Hallo Reto, herzlich willkommen.
Ja, hallo Tanja. Schön, dass ich da sein darf. Du hast ja ein sehr aktuelles, aber ich glaube ich auch spannendes und wichtiges Thema ausgewählt, wo es sicher auch viel Diskussionsstoff gibt dazu. Weil ich glaube, gerade die Medizintechnik ist ja, was punkto Digitalisierung angeht, sehr in einer Umbruchphase.
Ja, das ist so. Und die Branche oder die Medizintechnik birgt auch sehr viel Potenzial. Beginnen wir doch zuerst, was Remote Patient Monitoring überhaupt ist.
Jetzt eine gute Frage. Ich bin jetzt kein MedTech-Spezialist, aber ich glaube, mal einfach zu erklären, geht es darum, beispielsweise einen Patienten oder eine Patientin fern zu überwachen, also deren Gesundheitszustand und beispielsweise auch eine Trendanalyse zu machen von relevanten Gesundheitsparametern. Typische Beispiele da sind eine Herzfrequenz bei jemandem, der vielleicht Herzprobleme hat, oder auch Blutwerte sind etwas Typisches. Und man geht dann eigentlich dahin, dass man nebst den konventionellen Gesundheitseinrichtungen, wo ein Patient oder Patientin behandelt werden kann, dies eben auch über Smart Medical Devices machen kann und so der Patient nicht jedes Mal in die Gesundheitseinrichtung gehen muss. Vorteile ist natürlich zum Beispiel, dass ich eine kontinuierliche Überwachung habe, aber auch frühzeitig Abweichungen, Veränderungen oder auch Probleme erkennen kann. Und sicher ein ganz wichtiges Feld auch für diese Technologie sind medizinische Studien, wo es ein enormes Potenzial bietet.
Ja, also das tönt sehr vielversprechend. Wie funktioniert denn das jetzt genau technisch gesehen?
Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. So die typischen sind, dass beispielsweise das Medizinalgerät, also nehmen wir mal ein Blutdruckmessgerät, direkt die Connectivity eingebaut hat, also beispielsweise in Form von einer SIM-Karte, wie du das vom Handy oder vom Smartphone kennst. Und das Gerät zeichnet dann am Menschen die relevanten Parameter auf und ist dann direkt in der Lage, diese Daten über das Mobilfunknetz, also das Handynetz, in eine Cloud zu schicken. Andere Möglichkeiten sind auch, dass das Medizingerät nicht selber in der Lage ist, die Daten zu übertragen, sondern es nimmt sich dazu ein Gateway, das kann ein Gerät sein, aber oft ist das Gateway dann auch das persönliche Smartphone. Also man koppelt das Medizingerät mit einem Smartphone, beispielsweise via Bluetooth, und das Smartphone würde dann die Daten wieder an die Cloud übertragen. Und diese Daten, die werden dann in der Regel an einen Remote Patient Monitoring Plattform Anbieter gesendet, also dieser ist dann eigentlich die Institution, die die Daten sammelt und diese dann weitergibt, beispielsweise an die medizinische Einrichtung, wo sie dann auch den behandelnden Ärzten beispielsweise zur Verfügung steht. Da gibt es natürlich dann diverse Funktionen oder in so einer Cloud-Applikation von auch Alarmmeldungen, Trendanalysen und diese Daten werden dann oft auch in ein weiteres System übertragen, das dann das Spital beispielsweise betreibt.
Okay, also bei so vielen Schnittstellen, da klingen eigentlich schon die Alarmglocken bezüglich Sicherheit. Aber bleiben wir vorerst noch bei den Möglichkeiten, welche diese Vernetzung bietet.
Ja, auch hier wieder wäre natürlich auch spannend, mal einen Arzt dazu zu hören. Aber was ich so in Erfahrung bringen konnte, ist es natürlich mal ein Riesen, oder es steckt ein Riesen Effizienzpotenzial dahinter, weil man den Patienten nicht immer vor Ort haben muss in der medizinischen Einrichtung und da auch somit nicht Personal beschäftigt, die beispielsweise diese Daten am Patienten oder Patientin erhebt. Das übernimmt dann das Gerät. Also das ist schon mal ein riesen Kosteneinsparungspotenzial. Auf der anderen Seite, auch neben den Kosten, ist es natürlich für gerade bestimmte Patienten, die vielleicht zum Beispiel mobilitätseingeschränkt sind, eine Verbesserung der Lebensqualität, weil sie müssen sich vielleicht auch nicht auf die anstrengende Reise zur Medizineinrichtung begeben. Was auch zentral ist, ist natürlich, dass man die Granularität der aufgezeichneten Daten massiv erhöhen kann. Vorhin war es ja eigentlich immer so, dass entweder musste die Person die Daten selbst schrittweise erfassen oder dann das Medizinpersonal. Und mit diesen Smart Devices kann man das eigentlich kontinuierlich machen. Das heißt, die Datenqualität ist viel besser und sie ist vor allem kontinuierlich. Das heißt, man kann die Reaktionszeiten bei einem beispielsweise Verschlechterung des Gesundheitszustands massiv verkürzen, wovon der Patient natürlich auch wieder profitiert. Mhm. Also man sieht es zum Beispiel auch bei Krebs- oder Diabetes-Themen, bei solchen chronischen Krankheiten, wo die Reaktionszeit natürlich dann auch wieder zentral ist. Und ja, ich habe vorhin die klinischen Studien erwähnt und dort ist es natürlich extrem das Potenzial, weil heute ist es oft so, dass da wirklich Menschen sind, die die Daten manuell ablesen, diese manuell in irgendeine Datenbank reinschreiben, bis die da verfügbar sind. Und wenn ich diesen Datenweg natürlich automatisieren kann, das ist natürlich ein massives Einsparpotenzial bei diesen Kosten für Studien.
Ja, also ich finde, das tönt alles sehr gut. Doch wie zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, ist dies ja nur die eine Seite der Medaille. Es gibt ja auch einige, wie soll ich sagen, Ausrufezeichen oder ja, Dinge, worauf man achten muss, zwingend darauf achten muss.
Genau, also wie es wahrscheinlich immer so bei Digitalisierungsthemen ist, oder hat man auf einer Seite Riesenpotenzial, es gibt riesige Chancen, auf der anderen Seite spielt da immer das Thema Cybersicherheit oder auch Datenschutz noch mit. Da gibt es sicher viele Themen zu beachten, weil man sich schon bewusst sein darf, dass es oft auch sensitive Daten sind. Also wahrscheinlich sind es auch Patientendaten, Gesundheitsdaten, die es auch von Gesetzes wegen zu schützen gilt. Das heißt, hier haben wir auch das Thema wirklich der Vertraulichkeit der Daten, also dass diese Daten nicht in falsche Hände gelangen. Aber wir haben natürlich auch das Thema der Datenintegrität, also dass diese nicht verändert werden und uns etwas vorgaukeln, was dann nicht der Realität entspricht. Und grundsätzlich, du hast es vorhin gesagt, es hat viele Schnittstellen. Also wir haben ein extrem komplexes Ökosystem, wie man das zum IoT-Umfeld nimmt, mit vielen Teilnehmern, vielen Stakeholdern, vielen Schnittstellen. Und im Bereich Cybersicherheit gibt es einen bekannten Spruch, die Kriminellen zielen auf das schwächste Glied und das stimmt auch. Und da wir so viele Teilnehmer und Schnittstellen haben, gibt es viele Glieder und möglicherweise auch darin ein schwaches Glied. Man kann zwar sagen, dass viele Standards vorhanden sind, also gute Technik ist vorhanden, es ist aber oft auch dann die Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen, die dann das Problem ist. Weil auf einer Seite hat man Kosten, solche Technologien dürfen oft auch nicht so viel kosten und man hat noch das Thema Time to Market, also Anbieter in diesem Bereich wollen natürlich möglichst schnell am Markt sein, müssen auch schnell am Markt agieren können, müssen agil sein und das ist nicht immer ganz vereinbar mit dann der Sicherheit der Produkte.
Okay, und weshalb sind die vernetzten Geräte oder auch die Gesamtlösung ungeschützt sonst noch leichte Angriffsziele?
Also vielleicht mal holistisch gesehen, können wir auch mal mit dem Thema Überwachung anfangen. Was heute ein bisschen das Problem ist, ist, dass diese Datenreise wirklich vom Patienten bis beispielsweise ins Spital, dass diese eigentlich fast nicht end-to-end überwacht werden kann. Also es ist heute schwierig, über diese ganze Übertragungskette hinweg Probleme, mögliche Angriffe, mögliche Manipulationen oder möglichen Datenklau wirklich festzustellen. Denn oft ist auch heute noch nicht ganz geklärt das Thema Data Ownership. Also beispielsweise, wer ist überhaupt verantwortlich für die Sicherheit der Daten, in welcher Phase über diese gesamte Kette? Und es ist darum auch schwierig, wirklich solche Kompromittierungen frühzeitig zu erkennen. Denn die Frage ist, es hat eigentlich niemand alle diese Teilnehmer unter Kontrolle. Also ein gutes Beispiel ist ja, wenn das persönliche Smartphone eingebunden ist, oder wie ich am Anfang erklärt habe, als Datensammler, als sogenanntes Gateway, ist es ja ein persönliches Device und eine Firma, die so einen Service anbietet, hat natürlich nur bedingt Einfluss auf so ein Gerät.
Das tönt nachvollziehbar. Die gute Nachricht ist ja nun, dass man wirksam etwas gegen die Cyberrisiken unternehmen kann. Was empfiehlst du Herstellern und Betreibern von Lösungen für RPM?
Also ich glaube, der erste Satz müsste sein, also alle müssen ihren Beitrag leisten, diesem Ökosystem. Also das heißt, es fängt auch bei Patient, Patientin an, die beispielsweise die Sicherheitsfunktionen, die geboten werden, auch nutzen sollten, müssten. Es sind die Hersteller der Geräte, es sind aber auch die Plattform-Provider und es sind auch wahrscheinlich die medizinischen Einrichtungen. Grundsätzlich empfehlen wir natürlich, dass man sich nach dem Prinzip Product Security by Design an diesem Prinzip orientiert, gerade in der Entwicklung von solchen Lösungen. Das bedeutet eigentlich, dass man sich sehr früh in der Designphase einer Risikoanalyse widmet und aufgrund dieser möglichen Gefahren und beispielsweise Angriffsvektoren auch die entsprechenden Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsfunktionen davon ableitet. Und das sollte man möglichst früh tun, eigentlich bevor es die Entwicklung zu weit vorgeschritten ist, weil dann wird es dann schwierig oder vor allem teuer, das Gerät beispielsweise zu ändern und Sicherheitsfunktionen nachzurüsten. Was auch etwas Wichtiges ist, ist dann im Lebenszyklus, also wenn das System auf dem Markt ist, dass man das auf Schwachstellen überwacht, also sogenannte Vulnerabilities. Das wird übrigens auch immer mehr zur Pflicht von Gesetzes wegen, gerade wenn man wirklich im medizinischen Umfeld tätig ist, dass man solche Schwachstellenanalysen macht und dann auch entsprechende beispielsweise Patches oder Updates, um diese zu beheben, zur Verfügung stellt. Ein anderes Thema ist sicher auch noch die Lieferkette, also die Supply Chain. Gerade im IoT-Bereich ist es oft so, dass viele Technologien irgendwas aus Asien kommen, wo gerade die Lieferketten und die Hersteller vielleicht nicht so transparent sind. Man weiß vielleicht auch nicht genau, wie gut bin ich da auch von Zugriffen vor Dritten geschützt, und darauf sollte man sicher ein Augenmerk drauf haben, dass man auch wirklich Lieferanten hat, denen man vertrauen kann, auch langfristig.
Kommen wir nochmals zurück auf die Sicherheitsfunktionen, die du erwähnt hast. Welche sind die zentralen Sicherheitsfunktionen, welche unbedingt schon in der Entwicklungs- und Designphase eingeplant werden sollten?
Also mit den Funktionen ist so eine Sache. Also oft sind ja viele Funktionen vorhanden. Es ist aber oft auch das Problem, dass, oder die Frage ist dann mehr, wie gut sind diese Funktionen implementiert? Also beispielsweise die meisten IoT-Anwendungen haben heute irgendeine Form von Verschlüsselung, also Kryptographie für die Kommunikation, den Datenaustausch. Die Frage ist aber, wie gut ist dieser implementiert? Denn gerade beispielsweise heute ist es eigentlich nicht unbedingt so, dass eine Verschlüsselung beispielsweise aufgebrochen wird, sondern es wird dann vielmehr umgangen. Und hier ist beispielsweise wirklich eine resistente Verschlüsselung, vielleicht auch dann hardwarebasiert, zum Schutz vor unbefugten Zugriffen der Daten auf dem Gerät, also dass die Daten auch auf dem Gerät sicher verschlüsselt sind, aber auch in der Übertragungsphase. Das ist sicher etwas Wichtiges. Dann auch vielleicht das Thema Datentrennung, also dass ich die Daten vom Patienten oder Patientin auf dem Gerät und die Systemdaten, also Gerätedaten, trenne, damit ich diese nicht vermische. Auch beispielsweise, wenn das Gerät in die Reparatur muss oder in die Wartung, dass da die entsprechenden Personen auch keinen Zugriff auf sensitive Patientendaten haben. Dann, was wir auch immer propagieren, sind natürlich die Update-Prozesse, dass diese sicher sind, dass Updates überprüft werden können, denn auch das ist zunehmend ein Problem. Es ist auch wieder ein Thema der Supply Chain, sogenannte Supply Chain Attacken, wo man oder wo vielleicht Cyberkriminelle versuchen, Malware über neue Updates einzuspielen. Also dass diese Updates wirklich überprüft werden können. Dann vielleicht weitere spannende Themen in das Thema Secure Boot, also Boot Integrity Checks. Das heißt, dass sich ein Gerät, wenn ich es beispielsweise aufstarte, das Betriebssystem sich überprüfen kann, dass es nicht manipuliert wurde. Oder auch dann der physische Schutz der Geräte, das ist sicher auch wichtig. Man nennt das dann auch Tamper Protection. Gerade wenn Geräte beispielsweise an Privatpersonen geht, muss ich vielleicht davon ausgehen, dass diese Geräte mal oder dass jemand einen Schraubenzieher nimmt und dieses zu manipulieren versucht, da muss ich solche Funktionen eingebaut haben, dass das Gerät in diesem Fall auch in einen sicheren Zustand gehen würde und nicht mehr funktionsfähig ist.
Okay, also es gibt wirklich zahlreiche effektive Maßnahmen, die man ergreifen kann, um wirklich einen hohen Schutz zu erreichen. Das ist eigentlich eine positive Nachricht. Kommen wir zum Schluss noch kurz auf den Patienten, die Patientin sowie die Plattformprovider zu sprechen. Inwiefern sind Sie in der Pflicht punkto Sicherheit?
Ja, Patienten habe ich schon vielleicht kurz auch angetönt. Also wichtig ist natürlich immer, dass Patienten Sicherheitsfunktionen auch nutzen, die vorhanden sind und diese nicht irgendwie zu umgehen versuchen, dass Geräte oder auch dazugehörige Geräte wie ein Smartphone immer die neuesten Updates und Sicherheitspatches auch erhalten, also dass man diese auch runterlädt und einspielt. Der Plattformprovider beispielsweise oder auch Spital- und Praxissystemverantwortliche, die sind dann sicher auch an den Schnittstellen gefragt und dass sie sichere Schnittstellen bieten und Authentifizierungsmechanismen und so eigentlich vor unbefugtem Zugriff oder Manipulation ihren Beitrag leisten dazu. Ja.
Das sind große Herausforderungen, aber wie in unserem Gespräch deutlich geworden ist, lassen sich die Cyberrisiken mit dem Security-by-Design-Ansatz wirkungsvollen Maßnahmen und Sicherheitsfunktionen erheblich mindern. Reto, ich danke dir vielmals für dieses spannende Gespräch und deine Ausführungen.
Ja, danke dir auch, Tanja. War sehr spannend. Ich glaube, es bleibt ein dynamisches Thema, das uns noch einige Zeit beschäftigen wird. Merci.
Mehr Informationen zu unseren IoT Security Solutions und Services und der CyOne Security finden Sie auf unserer Website www.cyone.ch. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie informiert.